Josef, vielen Dank auch an die Heidi in der Technik. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wollen wir aufstehen und nochmal beten miteinander. Wer kann, wollen wir Gott Glory geben, ihm die Ehre geben. In der Stille angekommen. Deinem Namen die Ehre. Leben in deinem Licht. Das haben wir alles gesungen, Herr. Und es ist so wunderbar, dass das möglich ist. Auch heute noch. Es ist so wunderbar, dass du da bist. Es ist so wunderbar, dass du unsere Herzen berühren kannst. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du das heute auch tust. Unsere Herzen berühren. Unsere Seele in Schwingung versetzt. Unseren Geist anregst. Alles mit Worten und mit Werken sei dir zur Ehre, zum Namen, zur Ehre des Namens. Und alles passiert durch dich, Herr Jesus Christus. Wir wollen dich bitten, komm und segne uns. Wir danken dir auch, dass du eine unendliche Kraft und Macht und Power hast, Herr, dass du uns treiben wirst und antreiben wirst und unterstützen wirst, allen, denen es schlecht geht heute, wünsche ich, Herr, und möchte ich dich bitten, Herr, dass du sie aufrichtest und dass sie wieder Trost finden. Und allen, die sich einfach nur freuen, Herr, dass sie beieinander sind, möchte ich dich bitten, Herr, dass du ihnen diese Freude verstärkst. Und denen, die aus Gewohnheit gekommen sind, weil sie einfach nur treu sind, die möchte ich segnen, Herr, dass sie wieder ganz neu berührt werden. Aber was sind wir? Was ist unser Gebet? Unser Gebet ist nur ein schwaches Bitte, dass deine große Macht, dass deinen starken Arm in Bewegung setzt. Und genau das bitte ich dich. So unbescheiden dürfen wir beten. Und du hast uns aufgefordert dazu, zu glauben, zu beten, zu flehen und dir alles zuzutrauen, selbst den Bergen, dass sie sich ins Meer setzen oder was auch immer passiert. Alles ist möglich dir, Herr, und lass uns die Wunder sehen, Herr, wieder ganz neu und erfahren, die möglich sind, wenn wir glauben. Danke, dass wir jetzt vor dir stehen und dir bekennen, wie groß und wie wunderbar du bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das heute die ganze Stunde über tun, dir bekennen, wie groß und wunderbar du bist. Amen. Jetzt weiß ich nicht genau, woher die Rückkopplung kommt. Bitte, sag, bin ich zu nah, bin ich zu weit? Ich muss näher dran. Okay, gut, dann probieren wir es jetzt mal so. Entschuldigung der Technik. Ja, ja. Gut. Gut. Ob wir sie mögen oder nicht, es tut nichts zur Sache. Wir bauen aus ihnen Hülsen. Man liefert sich Gefechte. Viele bedeutende Zitate haben sie zum Inhalt. Wenn man nicht mehr weiter weiß, zitiert man sie. Worte. Man sagt, auf ein Wort, um ein Gespräch zu beginnen. Früher hat man das so gesagt. Der Worte sind genug gewechselt, wenn man ein Gespräch abbricht. Ich mache das ab und zu, wenn es mir zu viel wird. Auch das ist bekannt. Den Worten sollten Taten folgen. Manchmal sind Worte nutzlos,
töricht und beleidigend. Häufig jedoch humorvoll, tröstend oder gar sinnstiftend. Worte beflügeln sogar stärker als isotonische Getränke. Was auch immer wir mit Worten anstellen, wie auch immer wir zu Worten stehen, wir benutzen sie alle, wir brauchen sie alle. Unser Bibeltext heute beschäftigt sich von Anfang an mit Sprache. Was würdest du zum Beispiel jemanden wünschen, mit dem du es gut meinst? Nimm an mal deinen Eltern, die du magst, oder deinen Kindern oder auch deinen Freunden. Man wünscht ihnen doch Freude am Leben und keine dunklen Zeiten. Man wünscht ihnen Licht oder einen Weg des Lebens zu gehen, der sich lohnt. Unser Text heute beschreibt, dass Gott uns begegnet und etwas macht, etwas schafft. Und davon, wie man sich lebendig fühlt und nicht länger in Angst und Dunkelheit bleiben sollte. Es ist ein positiver Text. Ein bekannter und ein bedeutender Text. Manchmal handeln wir, als würden wir mit dem Fahrrad der Sonne nachfahren, um sie möglichst lange genießen zu können. Das ist genauso verführerisch wie umsonst. Wir schnappen nach den letzten Sonnenstunden, um das Licht einzufangen, schaffen es jedoch nicht. Auch das behandelt unser Text. Man glaubt nicht, wie unterschiedlich identische Flächen auch aussehen, ob das Licht von vorne oder von oben darauf scheint, ob es Tageslicht ist oder künstliches Licht. In meinem Beruf ist das sehr wichtig, wo es um Farben, Flächen und Haptik geht. Licht ist essentiell für das Leben an sich. Pflanzen zum Beispiel wachsen nur mit Licht und in der Regel hin zum Licht. Unser Text handelt auch davon, vom Versuchen, vom zweiten und dritten Versuch an dieses Licht, an dieses Leben zu kommen. Der Text stellt einen Zusammenhang her zwischen Versuch, Denken, Licht und einem Leben, das lebenswert ist. Ein Gott, der es mit uns wagt und wir selbst wagen es mit ihm. Das bringt Begriffe miteinander in Verbindung, die wir üblicherweise nicht miteinander in Verbindung bringen. Wenn wir es wollen, dann geht es auch darum, die alten Fesseln abzuwerfen und sich wieder neu frei zu fühlen. Er beschreibt, wie es sich anfühlt, wie eine Neugeburt, wie ein Einstieg in eine neue Welt, wie in eine neue Liebe, für die, die schon mal verliebt waren oder sich erinnern. Fast wie wenn man fliegt. Die Bibel kennt dieses Bild. Wir werden wieder jung, stark, nicht mehr matt und müde, schwingen uns auf mit Flügeln wie ein Adler. Das ist Poesie, das ist das Alte Testament und die Bibel ist voll von dieser herrlichen Poesie, von wunderbaren Bildern. Das beschreibt die Bibel oftmals, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, dass wir uns wieder jung und frisch fühlen, nimmer matt, dass er uns beflügelt und wir wieder fliegen wie ein Adler. Aber wie kommt es dazu, dass wir uns wieder wie neugeboren fühlen? Dieser neue Anfang. Wie wenn einer von einer Krankheit zurückkommt oder nach einer schmutzigen, dreckigen Arbeit frisch geduscht und satt am Tisch sitzt. Wie wenn man tagelang nicht geschlafen hat und plötzlich wieder mal so richtig durchschlafen kann. Man wacht auf und viele Probleme, die man gestern gehabt hat, sind gar nicht mehr existent. Das ist befreiend. Ihr kennt das vielleicht. Darum geht es auch in unserem Text. Um die Befreiung und den neuen Start und das Eintauchen in neue Beziehungen. Nun, meiner Worte sind genug gewechselt. Lasst uns nun nachlesen, wie das alles im Original klingt und nicht wie eine westliche Interpretation eines Bibeltextes im 21. Jahrhundert. Lasst uns reinschauen in den Text. Heidi, kann ich die erste Folie mal haben? Wir lesen es mal miteinander durch diesen bekannten Text. Am Anfang oder im Anfang, ich habe die Elberfelder Bibel genommen, weil der Text ist sowieso kompliziert ein bisschen. Und da habe ich mir die wörtlichste und komplizierteste Version ausgesucht. Und wir tauchen dann ein und ich versuche die dann auszulegen. Also, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Nächste, bitte. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weiter bitte. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und dann heißt es weiter im 12. Vers, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Soweit der Text aus Johannes 1, dem Evangelium Johannes. Und wir bleiben fahren, danke Heidi, bei der ersten Folie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Gespräche, die sich nicht an der Oberfläche verfangen. Ich mag die auch manchmal, aber wenn sich Gespräche nicht an der Arbeit, am Wetter und an den Fußballergebnissen verfangen, sondern wenn sie tiefer gehen, wenn man sich öffnet und wenn es tiefer geht und wenn man richtig miteinander redet und wenn man sich öffnet und manchmal passiert es auch dann, dass man sich das Herz ausschüttet und sagt, was man wirklich denkt und wirklich fühlt. Ich mag solche Gespräche. Manchmal sind sie immer zu viel, dann sage ich es auch. Aber in der Regel, vor allem das, wenn man sich austauscht und selber über sich und jeder erzählt von sich, wie es einem geht. Und in meiner Wahrnehmung, es passiert immer wieder, dass man sich öffnet oder Menschen sich mir öffnen, wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Und nach meiner Wahrnehmung werden die meisten Menschen von denjenigen verletzt, die sie am meisten lieben. Da bleiben Worte im Gedächtnis hängen, die sich einfressen wie der Rost in ein altes Auto. Das ist grausam. Ob das nun Eltern, Lehrer oder Freunde oder Vorgesetzte waren, manche haben den Wortlaut ihrer Verletzung noch Jahre später, 30 Jahre, 40 Jahre später parat und wissen, was der oder die zu ihm damals und gesagt hat. Es frisst sich ein wie ein Rost, der immer größer geht. Also unsere Autos rosten ja nicht mehr so heiß, aber ich bin in der Generation, wo man noch mit solchen Rostflecken rumgefahren ist teilweise. Also es frisst sich weit und so ein Rost, der geht immer weiter und immer weiter. Und jetzt mal in Länder seid, wo das so passiert, es gibt schon so richtige Platschari so von Rostflecken. Und so frisst sich das rein und nimmt Substanz und nimmt Schönheit und nimmt Sicherheit und was auch immer und frisst sich ein. Manchmal, und ich bin ja immerhin Pastor einer Gemeinde, Hirte heißt der Pastor, wird ein Gespräch dann hervorragend. Menschen erzählen mir dann, wie sie die Kraft gefunden haben, um diese Schuld zu vergeben. Wie sie selbst hingegangen sind, um sich zu entschuldigen. Wir üben das ja in unserer Gemeinde, dass wir hingehen und uns entschuldigen oder sagen, ja, du hast uns verletzt und dass man so miteinander umgeht. Das sind dann meine Heldinnen und meine Helden. Ich frage sie dann, wie ist dir es gegangen? Warum hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Es ist doch so schwer zu vergeben oder um Vergebung zu fragen. Und dann kommt meistens die Antwort, Jesus hat mir das gezeigt. Ihr wisst, wovon ich spreche, wenn Menschen sich verändern. Er hat mir geholfen. Er hat gesagt, ich soll das tun. Ich musste einfach vergeben. Es geht mir doch viel schlechter, wenn ich nicht vergebe. Aber danach ist es mir viel besser gegangen. Ich habe mich frei gefühlt. Das tut so gut. Aber nicht immer gehen Gespräche so aus. Viele klagen weiter an. Sie ziehen sich zurück, vergraben sich und kultivieren ihre negativen Erlebnisse, die negativen Worte, enthalten es wie ein Schatz in ihrem Herzen, was die anderen einem angetan hat. Und es kommt immer weiter. Sie pflegen den Wortlaut, wie ein Segler seine Yacht poliert. Ich war jetzt gerade am Meer, da polieren die schön ihre Yachten. Sie polieren ihre negative Einstellung und pflegen sie. Und dann erinnere ich mich, wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich immer dabei, dass ich sage, oh, ändere das doch oder mach das doch oder warum machst du das? Und dann erinnere ich mich immer wieder an dieses Kapitel von dem Logos, dieses Kapitel dieser großen Freiwilligkeit, die wir dann sehen. Wir können mit unseren Gedanken machen, was wir wollen. Wir können sie polieren und die negativen Sachen polieren und kultivieren. In unserem Herzen einsperren, dass es gerade so schnalzt, dass es gerade so schön ist, dass wir richtig zynisch und schlecht drauf sind. Wir können es aber auch dem Herrn hinlegen und sagen, tu das bitte weg. Ich will doch lieber lächeln, wie sauer sein. Also das ist alles möglich. Wir haben die Freiheit anzunehmen und nicht anzunehmen. Auch davon handelt dieses große Wort hier. Und ich erinnere mich dann immer wieder, wenn ich solche Gespräche habe, meistens mit Menschen, die auf dem Weg sind oder suchend sind oder eben einfach schlecht drauf sind oder was Negatives erlebt haben, dann erinnere ich mich an diesen Grund Gottes, an sein Wort, dass alle hören können, aber nur wenige beherzigen. Die meisten wollen da gar nicht zuhören. Heidi, lass doch mal bitte die erste Folie. Das alles passiert durch Worte. Durch Worte werden wir verletzt. Durch Worte kommen negative Gedanken. Durch Worte werden wir vielleicht irregeleitet. Worte sind eben mehr als Schall und Rauch. Und das Logos, das Wort, ist mehr als die Reihenfolge von Buchstaben. Es ist ein Begriff. Und wenn man im Griechischen nachschaut, wir kennen ja Logos, das bedeutet Wort von Logopäden, dann bedeutet Logos so viel auch wie eine Rede, ein Grund, ein Gedanke oder auch das Denkvermögen. Wenn wir so wollen, dann können wir auch sagen, im Anfang war Gottes Denken. Oder war der Grund oder seine Absicht? Gottes Wort ist auch so etwas wie eine Deklaration, wie eine Erklärung. Bevor also Johannes ganz am Anfang seines Kapitels, seines Evangeliums von Jesus spricht, erzählt er uns von dem Grund, von diesem Logos, von dem Wort. Und das genügt, um die Welt zu schaffen. Ich möchte den Satz wiederholen. Ein Wort Gottes genügt, um die Welt zu schaffen. Und dem Gedanken wollen wir mal nachhängen. Von dem geht alles aus. Ein Wort, das Wort Gott, tun wir mal so, wie wenn das wahr wäre. Dass ein Wort von Gott genügt, um die Welt zu schaffen. Logos ist also ein ausgesprochener Gedanke. Darin erkennen wir, wie mächtig das Wort Gottes ist. Es kreiert, es schafft, es besitzt unendliche Energie und es richtet auf. Meine Aufgabe heute ist leicht erklärt. Ich lade dich heute ein, neu seinem Wort zu vertrauen, seinem Wort zu glauben. Warum zweifeln wir denn nach wie vor daran, dass Gott irgendetwas unmöglich ist? Was Gott sagt, das passiert, es wird real. Alles wurde durch dasselbe, heißt es hier, und ohne dasselbe, also ohne das Wort, auch nicht eines, das geworden ist. Also nichts ist ohne Gottes Wort gemacht. Warum zweifeln wir dann, dass Gottes Wort und seine Zusage so mächtig sind? Jemanden beim Wort nehmen zu können, Menschen, denen du blind vertrauen kannst, davon gibt es nicht viele. Wenn Reden und das Tun in Einklang ist, dann nennen wir das Wahrhaftigkeit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Das ist wahrhaftig. Wenn Menschen wahrhaftig sind, wenn es zusammenpasst, was sie sagen und was sie tun, dann ist das was Schönes. Noch ein Beispiel, wie wichtig oder wie das Wort Gottes ist. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Die meisten hier, wie ich sehe, sind über 40. Stellt doch einmal vor, ihr hättet von eurer Lebenszeit, ob 50, 60 oder noch älter, 40 Jahre davon in der Wüste gewohnt. Ja, in der Wüste. Nicht als Nomaden, sondern als ehemalige Musiker, Bauarbeiter, Goldschmiedinnen, Landwirtinnen und Landwirte oder was auch immer. Und die Jüngeren unter 40 fühlen sich mal so, als wären sie in der Wüste geboren. Schaffen wir das? Wir werden also angeführt von zwei Personen, Mose und seinem Bruder Aaron. Vor allem Moses überragt mit seiner Führungsqualität, Integrität und mit seinem Weitblick. Seine militärische, seine wirtschaftliche und seine politische Ausbildung ist mit keiner anderen fast weltweit zu vergleichen. Er war der Prinz in einem Weltreich. Er hatte Charisma und Autorität. Er hatte einen Kampf gewonnen, der eigentlich nicht zu gewinnen war. Er hat den Weltherrscher, er hat den Pharao geschlagen. Und das Volk, also wir, wären widerspenstig, manchmal ängstlich, aber manchmal auch sehr mutig. Und Moses potenzieller Nachfolger war ja Josua. Der war zwar im Kampf als General sehr erprobt, aber konnte er ein Volk auch wirklich führen? Die Schuhe waren sehr groß, in die er passen sollte, der Josua. Und nun war es soweit. Entsprechend hatte der General Angst. Das Buch Josua, könnt ihr es ruhig aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt, wenn nicht, dann erzähle ich es euch kurz. Das Buch Josua beginnt im ersten Kapitel damit, wie groß seine Angst war und beschreibt diese Situation. Dreimal im ersten Kapitel sagt Gott zu Josua, sei unverzagt. Wem sagt man sowas? Jemand, der vor Mut und Energie gerade so strotzt? Nein, das sagt man Menschen, die sich Sorgen machen und nicht mehr vor noch zurück wissen. Die sich neu orientieren müssen, die mit ihrer Situation nicht zurechtkommen. Josua hat gut zugehört und dann endet diese Konversation mit einer Art Befehl. Ein liebevoller Befehl. Und ich habe angefangen damit, euch zu erklären oder zu erklären, uns allen zu sagen, wie Gott spricht und wie er ist, wie sein Wort ist. Und dann sagt er zu diesem Josua, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, denn ich werde bei dir sein mit allem, was du tun wirst. Das ist auch dieses Wort. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Das ist die Geschichte und der Grundgedanke für den Mut dieses Mannes. Vertrauen. Es sind die Worte Gottes, weil er hat es genau so gemacht. Und das Gleiche spricht Gott heute zu uns, zu dir und zu mir. Sei getrost und unverzagt. Vertrau auf Gott. In dieser Geschichte war es der Auftakt, dass 3 Millionen einen Fluss Menschen, einen Fluss überquerten. Die Stadt Jericho war damals die top befestigte Stadt. Und Josua sagt, dass alle um die Stadt jetzt rumgehen müssen und sie umkreisen müssen und Trompeten spielen sollen. Und die Spannung steigt. Und die Luft ist fast zum Schneiden. Und ich kann mir vorstellen, das Volk hat sich gedacht, das soll jetzt unser Führer sein, das ist jetzt unsere Leitung. Trompeten spielen. So erobert man jetzt Städte. Es waren Leute, die sich verteidigen mussten, die ihre Wasserstellen umkämpfen mussten, die sich gegen Feinde, die sich in der Wüste waren, die sich unter widerwärtigsten und schrecklichsten Umständen überlebt hatten. Das soll jetzt ein Führer sein? Das ist jetzt Führungsanspruch? Sie umkreisen also diese Stadt und spielen Trompeten, Trompeten, Trompeten. Ich glaube, es war der 7. Tag, welch ein Zufall, die heilige Zahl. Ironischerweise. Und die Mauer fällt ein und er führt sie in das gelobte Land. Was macht aus diesem ängstlichen Führer von gestern einen so mutigen Menschen von heute? Es ist das Vertrauen in dieses Logos. Es ist das Vertrauen in das Wort Gottes. Gott selbst ist das Wort. Das wird auch uns als Gemeinde tapfer und mutig machen. Es ist das Vertrauen ins Wort. Gott selbst ist das Wort, heißt es hier. Aber erkennen ist das eine. Kommen wir zur spannenden Teil der Geschichte zur Anwendung. Was könnte das für uns bedeuten? Als Christen sind wir in einer Welt, die bewusst und erklärt gottlos werden möchte. Das beginnt in den Kindergärten und endet bei der Verfassung. Die Zeiten und die Situationen verändern sich nun mal und auch wir verändern uns. Auch viele von uns Christen halten im Alter nicht immer an dem fest, von dem sie in jungen Jahren so überzeugt waren, für das sie so begeistert waren, gebrannt haben. Mit der Lebenserfahrung und mit dem Erfolg, nun hört gut zu, auch ihr unter 40, was passiert? Mit der Lebenserfahrung und mit dem Erfolg verhärtet das Herz. Der Glaube ist wichtig, aber er steht oftmals nicht mehr im Zentrum. Wir hinken auf die eine oder andere Seite. Anders war das bei Josua. Wir machen jetzt eine Zeitreise, 40 Jahre später circa, als er seinen Job erfüllt hat und das ganze Land nun erobert war, wird verteilt. Viele Krisen hat er überwunden. Hat er mit Gott überwunden und nun achtet darauf, vielleicht ist es ein bisschen Parallele zu unserer Zeit. Immer wieder war er um Einheit bemüht, weil es den einen oder anderen an Motivation gefehlt hat, nun den anderen zu helfen oder weiterzumachen. Die einen oder anderen waren schwer zu motivieren, aber es ist ihm gelungen. Mittlerweile war er erfolgreich, reich und alt geworden. Und am Ende seines Lebens, oder ziemlich am Ende, als alles fertig, er ruft nochmal das ganze Volk zusammen und er stellt es vor die Wahl. Wir sind wieder bei dieser Freiwilligkeit. Und ganz frei interpretiert, nicht mal übersetzt, möchte ich sagen, dass er sagt, ihr habt jetzt die Wahl. Ihr habt jetzt die Wahl. Ihr habt alles bekommen, was Gott euch versprochen hat. Euer Land, eure Möglichkeiten, euren Besitz. Ihr seid dorthin gekommen. Vor euch liegt eine große Zukunft. Ihr habt jetzt die Wahl, mit Gott zu gehen oder nicht. Wählt. Und dann spricht Josua einen Satz und sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Liebe Gemeinde, vor 43 Jahren, mit 14, habe ich diese Predigt in diesem Saal, damals war das Pult noch da drüben, gehört. Dieses Zitat hat mein Leben verändert. Diese Worte habe ich damals kultiviert und ich bekenne, dass das heute noch mein Ziel ist. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die nicht glauben. Uns aber, euch, uns ist es eine Gotteskraft. Und wisst ihr, was mich so aufbaut? Für viele hier von uns, für die Gläubigen, ist das genau das gleiche Ziel. Ich aber und mein Haus und die meinen, wir wollen dem Herrn dienen. Wir glauben an dieses Wort, wir glauben auch unseren Herrn. Und wir machen es nicht abhängig von den momentanen Lebensumständen, weil Gott über allem steht. Und das nennt sich Vertrauen und das ist wunderbar und das baut uns auch auf. Und darum sind wir auch zusammen, darum üben wir das auch, mit dem Vergeben, mit dem Aufeinander zugehen. Darum hören wir auch immer wieder das Wort Gottes und darum ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes beschützen, dass wir es auch nicht überinterpretieren. Wir müssen das Wort auslegen, aber wir sollten es nicht für unsere eigenen Gedanken nutzen. Wir sollen das auslegen, was im Wort ist. Und sollen nicht einzelne Stellen rausziehen, um unsere eigenen Wünsche damit zu befriedigen oder unsere Meinung durchzudrücken. Wir müssen Respekt haben vor dem Wort Gottes, denn Gott selbst ist das Wort. Wenn wir am Wort rumdrehen, ist es auch immer wieder die Möglichkeit, dass wir an Gott rumdrehen und das Gottesbild entsprechend machen. Ich werbe dafür, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ich werbe dafür, hineinzuschauen. Auch die Prediger sind immer wieder versucht, darunter und damit ihre eigenen Gedanken zu sagen. Die Predigt kommt aus dem Wort. Und das Wort Gottes ist nicht das Vehikel, das unsere eigenen Gedanken in die Welt hineinbringt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst ist das Wort. Das ist der Anfang. Ein und dasselbe. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht. Darum dieser Hinweis, das sollte uns bewusst sein. Worte können vernebeln, in die Dunkelheit leiten, können blenden, können verführen. Worte können Hass und Gewalt provozieren. Wir haben das auch politisch jetzt ganz aktuell. Worte können auch deprimieren. Worte lassen Menschen verzweifeln in dieser Welt. Wir sollten daher aufpassen, an was wir verzweifeln. Und ich möchte jetzt auch heute hier nicht nur aufpassen auf das, was wir sagen, sondern auch auf das, was wir ernst nehmen. Ich möchte euch heute eine passive Taktik weitergeben. Wir müssen aufpassen, was wir in unser Herz reinlassen. Wir müssen aufpassen darum, dass Worte uns nicht die Freude nehmen, die in unserem Herzen ist. Die Freude ist ein Gottesgeschenk, gell? Und andere Menschen, die versuchen uns oftmals zu kontrollieren. Es macht ja Spaß, wenn man anderen provoziert und sagt, dein Pullover ist schön, gibt es den auch in deiner Größe oder irgendwelche solche Sprüche oder was auch immer. Es gibt ja noch viel andere Verletzungen. Das macht oftmals Spaß, wenn man andere Leute mit Worten kontrollieren kann. Darum ist es so wichtig, dass wir aufpassen, welche Gedanken und welche Worte in unsere Herzen kommen. Und wir müssen aufpassen auf unser Herz. Das ist ein Schatz. Wir müssen aufpassen, dass da Gutes drin ist. Es ist es am besten, da ist viel Geist drin, da ist viel Gott drin. Wir machen alles raus, alles andere, da ist nicht mehr Platz für den Blödsinn. Immer wieder kann es allerdings auch passieren. Und diese defensive Taktik, die wollte ich eigentlich heute nochmals loswerden, damit wir auch schauen, dass wirklich das Wort Gottes bei uns drin ist. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto besser wird uns auch damit gehen. Wir sind nicht ganz so schutzlos gegen all die negativen Einflüsse dieser Welt, weil Gott ist ja da, sein Wort ist viel mächtiger und kräftiger wie alles andere. Wir kommen zur nächsten Folie. Ganz anders also als dieses Negative ist das Positive von Gott, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ganz anders ist das Logos, das Wort vom Licht. Etwas, das dorthin scheinen kann, wo es dunkel ist. Johannes erklärt das auch, dass Gottes Licht in dieser Welt scheint. Die Sonne ist also die Bedingung für das Leben, haben wir festgestellt. Wir können sie nicht einfangen und den Tag verlängern. Maximal ignorieren können wir die Sonne oder ihr ausweichen. Dafür entscheidet sich die Welt aktuell. Politisch, ökologisch und derzeit auch moralisch. Unsere Umwelt, unsere Gesellschaft in unseren Ländern halt, die wendet sich von Gott ab. Sie weicht aus und erklärt auch, dass sie Gott loswerden will, weil wir uns selbst zum Maßstab der Dinge machen wollen. Aber geht das? Das ist eine spannende Frage. Kann ich Gott ausweichen und was, wenn nicht? Davon handelt unser Text im weiteren Verlauf. Wir kennen ja das physikalische Gesetz der Trägheit. Die Dinge neigen dazu, sich nicht zu bewegen, wenn sie keiner Kraft ausgesetzt sind. Das gibt es auch moralisch. Du weißt, du solltest dich verändern, aber du tust es nicht. Du weißt, es tut dir gut, einen Teil von deinem Geld zu spenden. Du hast schon die Erfahrung gemacht, dass es dir überhaupt nicht abgeht, wenn du etwas weitergibst. Im Gegenteil, manchmal wird es sogar mehr, aber du willst nicht. Du weißt, es ist am besten, Entschuldigung zu sagen, aber du tust es nicht. Wir haben die Freiheit. Und ich muss euch sagen, ihr habt die Wahl. Und das ist auch was Cooles, dass wir die Wahl haben. Es ist total super. Gott gibt uns die Wahl. Also, wenn ich mal was schaffen könnte, was wirklich lebt und, dann würde ich es nicht kontrollieren wollen, sondern ich will, dass es freiwillig lebt. Es soll freiwillig, es soll die Wahl haben. Es ist unheimlich schön, dass Gott uns die Wahl gibt. Wir sollten diesen Gedanken vielleicht auch nochmal für uns beherzigen. Natürlich hat das Auswirkungen. Genauso geht es mit dem Licht der Welt. Das Licht kommt in diese Welt, es kommt dorthin, wo die Finsternis ist, wo Menschen unglücklich, traurig, depressiv, krank und gottlos sind. Sie sagen es ja auch, es geht ihnen nicht. Und das Versprechen Gottes, dieses Logos, ist wie ein Licht. Und man hat die Wahl. Aber viele lehnen es ab und kultivieren lieber ihre Heimlichkeiten und Egoismen und die Probleme in ihren dunklen Nischen. Dennoch leuchtet das Licht weiter. Die Finsternis kann das Licht nicht einfangen. So wie der Radfahrer die Sonne. Gottes Licht kann man nicht einfangen. Es wird weiter sein und darum ist Gott auch so entspannt und darum könnten wir auch entspannt sein. Und das ist das Großartige dran, dass Gott viel größer ist wie die Entscheidung von uns Menschen. Für die Gemeinde ist das durchaus auch frustrierend, vor allem für die, die hungert nach Gerechtigkeit und Frieden. Manchmal treibt es einem auch die Tränen in die Augen und man denke, ein Zwang zum Guten wäre doch viel besser. Jesus selbst ist verzweifelt an dem, als er auf den Berg steigt und auf Jerusalem oder auch mal auf Kapernaum runter sieht und sagt, wie oft habe ich versucht, dich zu bekehren. Aber ihr wollt nicht. Ihr hört nicht. Und dann weint Jesus. Und dann weint Jesus. Gehen wir zur nächsten Folie. Davon erzählt das Neue Testament. Jesus war an einem Berg, schaute traurig über Jerusalem und sagte, wie oft habe ich versucht, dich zu bekehren. Du hast nicht gehört. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Und darum ist auch Ignoration und Ignoranz eine Sünde. Jesus links liegen zu lassen, ist eine Sünde. Und es ist die erste Sache, die uns in Johannes 14 gezeigt wird, was der Geist, der macht die Augen auf. Ihn links liegen zu lassen, das ist der Geist. Der Geist ist nicht nur für Gefühle zuständig, gell? Er ist auch hier zuständig. Er zeigt uns, dass es was ganz was Schlimmes ist, Jesus zu ignorieren. Und ganz, ganz negative Auswirkungen haben. Also er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wörtlich übersetzt oder in anderer Übersetzung heißt, er kam in sein Eigentum zu seinen eigenen, zu den Menschen, die zu ihm gehören, zu seinem Volk. Und sie nehmen ihn nicht an. Frei zu sein ist wichtig. Annehmen zu können und nicht annehmen zu können, ist wichtig. Und jeder von euch, jeder von uns hat diese Entscheidung. Wir sollten es auch akzeptieren. Wir sollten uns aber auch vielleicht ein bisschen entspannen. Weil der liebe Herr Jesus hat auch nicht alle Menschen bekehrt. Und manchmal haben wir so den Druck, als müssten wir das, also legen die Bekehrung der Welt auf unseren Schultern und auch von ganz Rief und von ganz Halsweih auf unseren Schultern. Natürlich ist es unser Wunsch, dass sie es haben, aber wir sollten die Freiwilligkeit, das sollte man von Jesus lernen, wir sollten von Gott lernen, lieben und den Menschen die Freiheit lassen. Gott kehrt die Sachen um. Ich habe vorletzte Woche ein Lied gehört, da heißt es, er liebt kalte Herzen warm. Cooles Beispiel, auch Poesie, gell? Gott liebt kalte Herzen warm und wir sollten auch kalte Herzen warm lieben. Dann passiert was, aber wir sollten den Menschen nicht die Freiheit nehmen, sich zu entscheiden. Natürlich können wir überzeugen, wir können darauf hinweisen, das ist unser Herzensanliegen, dafür brennen wir. Ich fasse zusammen. Wort, Materie, Licht, Leben, Menschsein, Gemeinschaft hängen zusammen wie die Perlen an einer Kette. Obwohl die meisten Menschen unzufrieden und orientierungslos sind, nehmen sie Jesus nicht an und das ist ihre Entscheidung. Aber, und nun die letzte Folie. Aber nicht alle Menschen reagieren ablehnend. Darum seid ihr auch heute hier und das ist auch was sehr was Positives. So viele ihn aber aufnahmen, die ihn aufnehmen, das sind die Menschen, die glauben, das sind wir, wo das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Etliche nehmen ihn also doch auf und ihr Leben verändert sich. Es entsteht etwas Neues, etwas Einmaliges. Wie ein zweites Leben. Das passiert auch heute noch, wenn du es willst. Es ist ein neues Ich, eine neue Art des Lebens, wie eine Wiedergeburt, ein neuer Anfang. Aber davon hören wir das nächste Mal. Lasst uns noch aufstehen zum Beten.